Herzlich willkommen zu Grün gesagt, heute mit Sarah Nanni, Bundestagsabgeordnete aus Düsseldorf. Vielleicht möchtest du dich kurz mit ein, zwei Sätzen vorstellen und direkt sagen, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, ausgerechnet Sicherheitspolitik zu bearbeiten?
Ja, hallo und danke erstmal für die Einladung. Ich bin Sarah Nanni, 36 Jahre alt und seit 21 im Deutschen Bundestag. Bin sicherheitspolitische Sprecherin der Grünen Fraktion seitdem. Und wie ich dazu gekommen bin, ausgerechnet Sicherheitspolitik zu machen, ist eigentlich ganz einfach. Ich kann nichts anderes. Ich habe Friedens- und Konfliktforschung studiert und auch in dem Bereich gearbeitet einige Jahre. Und für mich war immer klar, wenn ich ein politisches Mandat anstrebe, dann nur, weil ich Außen- und Sicherheitspolitik machen will für die Grünen.
Du hast ja gerade schon gesagt, du bist sicherheitspolitische Sprecherin. Das sind Begriffe, die hört man dann vielleicht in Nachrichten. Aber was muss man sich darunter vorstellen? Wie sieht dein parlamentarischer Alltag so aus? Nimm uns vielleicht mal so ein bisschen mit.
Also, sicherheitspolitische Sprecherin heißt, ich bin unter denjenigen, die für die Grünen im Verteidigungsausschuss sitzen, diejenige, die sprechen darf für die Fraktion in der Öffentlichkeit, Verteidigungspolitik erklären darf und im grünen Sinne sozusagen reden. Wir sind zu sechst im Verteidigungsausschuss von den Grünen und die Arbeitsgruppe, die jede Woche, jede Sitzungswoche dazu tagt, die leite ich auch als AG-Leitung. Darüber hinaus bin ich noch im erweiterten Fraktionsvorstand aus der Rolle Sprecherin heraus. Und das macht auch einen großen Teil meiner Arbeit aus. Ich muss aber dazu sagen, ich bin auch noch Obfrau im Untersuchungsausschuss Afghanistan. Und auch das nimmt noch einen sehr großen Teil meiner Arbeit ein. Das sind eigentlich so meine beiden Hauptarbeitsschwerpunkte, der Verteidigungsausschuss und der Untersuchungsausschuss Afghanistan.
Das ist ein super spannendes Thema. Da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Fangen wir erstmal mit dem Verteidigungsausschuss an. Was sind die aktuellen Themen, an denen ihr gerade arbeitet? Ich glaube, einige davon kann man einigermaßen live in den Nachrichten verfolgen, aber vielleicht gibst du uns trotzdem so ein bisschen einen Einblick, was gerade diskutiert wird, in welche Richtung es geht.
Also wir haben natürlich die laufende Debatte zur Finanzierung der Bundeswehr, zu der personellen Ausstattung der Bundeswehr. Das wird dann teilweise auch mit der Wehr- oder Dienstpflicht verbunden. Da muss man aber ehrlicherweise sagen, das ist jetzt nicht Teil der Gremienarbeit so doll. Das ist vor allem etwas, was man im Ampelkreis nochmal in vertrauterer Runde bespricht oder dann eben auch über öffentliche Presse und so weiter. Der Verteidigungsausschuss selber läuft häufig sehr ähnlich ab. Also wir haben immer einen Bericht zum europapolitischen Teil, je nachdem, was da gerade ansteht, Außenministerinnenrat oder irgendwelche anderen Gipfeltreffen, die für uns interessant sind. Dann sprechen wir auch immer über Beschaffungsvorgänge. Der Verteidigungsausschuss muss nämlich allen größeren Beschaffungen der Bundeswehr, alle, die mehr als 25 Millionen Euro kosten, nochmal separat zustimmen. Das nimmt auch immer sehr viel Raum ein, auch wenn da gar nicht mehr so viel entschieden wird, weil am Ende das Ministerium eine Vorlage gemacht hat und wir können dann nur Ja oder Nein sagen. Und bisher haben wir immer Ja gesagt, auch wenn wir das ein oder andere Mal verzögert haben. Aber im Prinzip ist das eine Abnicksituation. Muss man auch mal drüber nachdenken, ob das man so lassen will. Dann sprechen wir natürlich über die Sicherheitslage in der Ukraine und seit dem 7. Oktober auch in Israel. Und wir sprechen auch über die Einsätze, in denen deutsche SoldatInnen entsandt sind. Das ist eigentlich so das Programm, was jede Woche im Verteidigungsausschuss ansteht.
Okay, bevor wir jetzt in die einzelnen Themen eingehen, vielleicht noch ganz kurz für alle, die noch nicht gehört haben, dass es ihn gibt oder was er macht. Was ist der Afghanistan-Untersuchungsausschuss? In welche Richtung wird da untersucht, wie der Name schon sagt? Und genau, wie ist da der Stand?
Also der Untersuchungsausschuss Afghanistan ist zurzeit der einzige Untersuchungsausschuss im Deutschen Bundestag. Er wurde eingesetzt nach dem Fall der Republik Afghanistan im Sommer 21. Und zwar wurde er dann eingesetzt von dem neu gewählten Parlament. Und das war schon die Einsetzung, war eine historisch besondere Situation, weil vier Fraktionen sowohl die Union als auch die SPD, die ja in der Zeit noch regiert haben, als das passiert ist, als auch die FDP und die Grünen, die jetzt mit an der Regierung sind, diesen Einsetzungsbeschluss zusammen ausgearbeitet und dann auch verabschiedet haben. Untersuchungsausschüsse sind normalerweise Instrumente, mit denen häufig Oppositionsfraktionen versuchen, bei einem bestimmten Thema nochmal verstärkt nachzubohren und die Regierung ein bisschen vor sich herzutreiben. Das ist jetzt in dem Fall anders. Wir haben ein ganz klares Aufklärungsinteresse. Warum ist es zu dem Fall von Kabul gekommen? Und warum haben auch die deutschen Behörden offensichtlich sehr lange gar nicht damit gerechnet und entsprechend auch bestimmte Vorbereitungen, die nötig gewesen wären, nicht getroffen? Die Hauptaufgabe des deutschen Parlaments ist ja, dass wir die Bundesregierung in ihrer Arbeit kontrollieren. Und das machen wir in den verschiedenen Fachausschüssen. Aber Untersuchungsausschüsse haben dann nochmal besondere Rechte der nachträglichen Kontrolle. Das heißt, wir bekommen im Fall Untersuchungsausschuss Afghanistan Einblicke in alle relevanten Vorgänge innerhalb der Regierung. Also ich kann die E-Mails lesen von Beamten, die sich damals besprochen haben, wie sie die Lage einschätzen und welche Maßnahmen sie ergreifen oder auch nicht. Das ist uns sonst nicht möglich, wenn ich jetzt zurzeit was rausfinden will, wie denn die Häuser miteinander im Gespräch sind und welche Absprachen da getroffen werden, dann muss ich auf meine guten Kontakte bauen, dass mir da mal vielleicht jemand was erzählt, aber dann habe ich jetzt nicht das Recht, E-Mails von Beamten zu lesen. Beim Untersuchungsausschuss ist das anders. Und inhaltlich geht es natürlich vor allem darum, zu verstehen, warum die Sicherheitslage so lange zu optimistisch eingeschätzt wurde und wie man sich auf verschiedene Szenarien vorbereitet hat. Wir haben ja viele Ortskräfte auch in Afghanistan zurückgelassen. Viele wurden auch gerettet bei der militärischen Evakuierungsoperation im August. Aber insgesamt muss man sagen, war das kein gelungener Abgang in Afghanistan. Und auch für Afghanistan hat das Ende der internationalen Präsenz vor Ort eigentlich nur negative Entwicklungen mit sich gebracht. Und Deutschland war zweitgrößter Truppensteller. Da müssen wir uns schon selbstkritisch hinterfragen, wie es dazu kommen konnte, dass das alles zusammenbricht und die Taliban wieder die Herrschaft in Afghanistan übernehmen.
Wichtige Fragen. Was ist denn der Zeitplan, wenn es einen gibt für den Ausschuss? Wann kann man damit rechnen, die ersten Ergebnisse vielleicht mitzubekommen?
Ehrlicherweise muss man sagen, man könnte jetzt auch schon viel mitbekommen, denn der Untersuchungsausschuss tagt an jedem Donnerstag in einer Sitzungswoche öffentlich. Man kann sich anmelden bis zum Tag vorher und dann kann man an der Sitzung als Bürgerinnen und Bürger teilnehmen. Es gibt keine Übertragung ins Netz, aber vor Ort kann man alles mitbekommen. Und der Zeitplan ist so, dass wir vor Weihnachten die letzte Befragung machen werden, voraussichtlich mit der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel, und dass wir in den Monaten danach einen Abschlussbericht schreiben, der dann vor der Wahl veröffentlicht wird.
Super, danke für den Ausblick und auch nochmal den Hinweis, dass man sich diese Sitzung anschauen kann. Ich glaube, das ist vielen gar nicht so bewusst. Es ist jetzt so ein Podcast, der ganz viele Themen abdeckt und deshalb wahrscheinlich keinem Thema richtig gerecht wird. Ich würde trotzdem dann zu den anderen beiden großen Themen kommen, die du auch schon angesprochen hattest, die dann im Verteidigungsausschuss liegen. Und vielleicht fangen wir an mit dem Krieg in der Ukraine. Vielleicht magst du da einmal kurz sagen, wie einerseits vielleicht, wie die Lage ist, nochmal kurz zusammenfassen, dass man da auf dem Stand ist und dann, worüber ihr diskutiert und was gerade die aktuellen Fragen sind.
Also die aktuellen Fragen sind nach wie vor, wie können wir die Ukraine so unterstützen, dass sie diesen Krieg gegen Russland gewinnt, dass sie sich erfolgreich verteidigen kann? Das ist seit 2,5 Jahren jetzt die große Frage. Darauf gibt es auch viele Antworten. Und leider gibt es da aber auch teilweise Differenzen innerhalb der Ampelkoalition. Das ist ja auch schon öffentlich mehr als bekannt, was die verschiedenen Maßnahmen angeht. Und im Ausschuss selber sprechen wir vor allem über die Sicherheitslage. Da darf ich aber jetzt im Podcast gar nichts zu erzählen, weil dieser Teil komplett geheim eingestuft ist. Von dem, was man auch öffentlich mitbekommt, das ist ja klar, die Lage in der Ukraine ist sehr kritisch. Die Ukraine bekommt nicht genug materielle Unterstützung, um sich effektiv gegen Russland verteidigen zu können. Russland seinerseits hat die ganze Wirtschaft auf Kriegswirtschaft umgestellt und fährt immer noch viele Angriffe, hat auch in den letzten Wochen kleine territoriale Gewinne sogar erzielen können. Und es besteht durchaus die Gefahr, dass aus diesen kleinen territorialen Gewinnen auch größere werden und es da nochmal zu einem Frontdurchbruch kommt. Und das wäre natürlich für die Ukraine ganz schrecklich, weil sie weitere Bevölkerung der russischen Besetzung aussetzen müsste, Menschen sich auf die Flucht machen müssten. Aber es wäre auch für uns in Europa bedrohlich, weil Putin dann vielleicht etwas Spielraum sieht, auch mit den eigenen Kräften noch andere Teile Europas anzugreifen, vielleicht auch NATO-Gebiet.
Hast du den Link zu Europa, zur Europäischen Union auch schon gemacht? Wie sieht es denn da aus? Also, du hast es ja auch erwähnt, dass ihr Berichte bekommt über die entsprechenden Beratungen und Gipfeltreffen. Was würdest du dir da wünschen oder wo siehst du große, vielleicht auch Errungenschaften, jetzt auch vor dem Hintergrund, dass wir in fast 2 Wochen Europawahl haben und dass ein Europawahlkampf ist, in dem so viel über Sicherheit diskutiert wird wie gefühlt noch nie? Genau, wie ist da deine Einschätzung? Was würdest du dir vielleicht auch wünschen für das Thema Sicherheitspolitik im Kontext von der Europäischen Union?
Das Wichtigste ist, glaube ich, dass wir nicht jetzt nur rund um den Europawahlkampf davon reden, welche Rolle Europa haben kann in der Frage der Sicherheit unseres Kontinents, sondern dass auch nach der Wahl entsprechend engagiert daran weitergearbeitet wird. Man muss ja sagen, die EU wird die NATO nicht ersetzen können auf absehbare Zeit. Das ist auch keine sinnvolle Vision meiner Meinung nach. Aber was die EU schon machen kann, und das hat sie auch in den letzten 2,5 Jahren gezeigt, ist, die Unterstützung für die Ukraine militärisch, aber auch zivil zu koordinieren, anzureizen, auch untereinander sozusagen Druck aufzubauen, dass man gemeinsam dieses Problem lösen muss. Und was sie halt auch gut machen kann, ist tatsächlich Industriepolitik. Denn wenn die EU irgendwas kann, dann ist es den Binnenmarkt stärken. Dann ist es Industriepolitik machen. Und da tun sich die verschiedenen Nationalstaaten noch etwas schwer, der Europäischen Union eine größere Rolle zuzugestehen. Die Kommission hat Anfang März eine Verteidigungsindustriestrategie vorgelegt und darin konkrete Maßnahmen vorgeschlagen. Darauf müssen die Mitgliedstaaten jetzt möglichst konstruktiv und pragmatisch reagieren. Bisher hört man aber aus vielen Hauptstädten eher eine Zurückhaltung. Das halte ich für fatal und auch Berlin, ehrlicherweise, tritt da nicht immer so auf, wie ich mir das wünschen würde. Und auch deswegen ist es wichtig, dass wir bei den Europawahlen proeuropäische Parteien ganz mit vorne haben, damit auch klar wird in den Mitgliedstaaten, die Menschen wollen ein starkes Europa und die wollen auch, dass Europa mehr Verantwortung für unsere Sicherheit übernimmt. Das kann die EU auch. Die Mitgliedstaaten müssen sie lassen und sie müssen vor allem sie auch dabei unterstützen, diese Rolle zu finden.
Danke auch für die Einschätzung und die Wünsche. Ich glaube, dass das ein ganz großer Punkt ist, generell nicht nur proeuropäisch zu wählen, sondern auch zu überlegen, wie sieht es denn aus in den 5 Jahren nach der Wahl? Es ist ein Podcast der harten Themen, Katz, es tut mir leid. Aber wir kommen dann vielleicht noch zu dem anderen großen Konflikt, über den momentan geredet wird. Das ist der Konflikt zwischen Israel und Palästina. Vielleicht möchtest du auch da kurz wiedergeben, worum es gerade in euren Diskussionen geht, wie da der Stand ist.
Ich glaube, wir haben die Zeit nicht, um dem Thema wirklich gerecht zu werden. Ich möchte nur einmal in Erinnerung rufen, wo der Anfang der letzten Eskalation lag. Weil durch die Kriegsführung Israels gegen die Hamas in Gaza meiner Meinung nach auch ein bisschen aus dem Fokus geraten ist, wie die Hamas am 7. Oktober agiert hat und die sie auch danach weiterhin Israel bedroht hat, die Geiseln weiter festhält und so weiter. Jetzt wird es andere geben, die dann sagen, ja, was hat sie denn da für einen Schwerpunkt gesetzt? Es gibt so viele zivile Opfer auf Seiten der PalästinenserInnen, warum fängt sie ausgerechnet damit an? Und ich glaube, das zeigt auch schon so ein bisschen das Grundproblem bei diesem Konflikt. Es geht nicht darum, ob man auf irgendeiner Seite steht, sondern welche Prinzipien man anwendet und welche Bewertungen man vornimmt. Und für mich ist das so, die Grenze verläuft politisch meiner Meinung nach nicht zwischen Israelis und Palästinensern, sondern die verläuft zwischen denjenigen in Israel, die eine friedliche Lösung in der Region wollen, und denjenigen in Palästina, die das wollen, und auf der anderen Seite denen, die die Auslöschung der anderen wollen. Und das ist natürlich nicht alles gleichzusetzen, das will ich auch nicht machen, aber die Bedrohungswahrnehmungen sind ja jeweils nicht aus der Luft gegriffen. Also wenn ich mich als Israelin existenziell bedroht fühle, dann habe ich guten Grund dazu. Und wenn ich als Palästinenserin mich existenziell bedroht fühle, dann habe ich auch guten Grund dazu. Denn es gibt auch in Israel Stimmen, die menschenverachtend über PalästinenserInnen reden, genauso wie es durchdringenden Antisemitismus nicht nur bei der Hamas, sondern auch bei vielen PalästinenserInnen gibt. Also das ist einfach eine sehr hasserfüllte Situation, und es ist super schwierig, da von außen den Punkt zu finden, der dann für Entspannung sorgen könnte. Und eine Sache will ich auch noch sagen, weil dann auch von allen Seiten Annalena teilweise kritisiert wurde, sie würde zu wenig oder zu viel über dieses oder jenes Leid sprechen. Erstens sehe ich das nicht so. Sie hat von Anfang an sehr klar sich solidarisch mit den Opfern der Hamas gezeigt und an die Seite der israelischen Bevölkerung auch gestellt und hat gleichermaßen mit dem Beginn der Gegenoffensive auf die humanitäre Situation in Gaza hingewiesen und gekämpft wie eine Löwin dafür, dass der Zugang zu humanitären Hilfe sich verbessert und Israel sich auch an das Völkerrecht hält bei ihrer Bekämpfung. Und trotzdem ist es so, dass sie keine Politik macht dafür, dass wir in Deutschland das alle abfeiern, sondern als Chefdiplomatin der Bundesrepublik hat sie die Aufgabe, zu versuchen, in der Sache etwas voranzubringen. Und da kann es dann auch mal sein, dass man nicht alles immer so nach außen trägt, was man tut, weil man möchte, dass es funktioniert. Das ist übrigens in allen Kriegs- und Krisengebieten so, diese Rolle zu verstehen, das ist für uns als Demokratie manchmal schwer auszuhalten, weil wir am liebsten von jeder bilateralen Gesprächsrunde ein Protokoll hätten, damit wir auch wissen, was unsere Außenministerin da gesagt hat. Aber so funktioniert Diplomatie nicht. Und wenn man will, dass sie wirkt, dann muss man auch in Kauf nehmen, dass man nicht immer sofort in Echtzeit alles mitbekommt, was an Gesprächen stattfindet.
Danke auch nochmal für den wichtigen Hinweis. Ich glaube, das ist gerade bei diesen Konflikten, die man so sehr deutlich und sehr ja auch detailliert mitbekommt, und das passiert natürlich bei dem Konflikt zwischen Israel und Palästina, das ist aber auch in der Ukraine passiert, schwer auszuhalten. Ich glaube, da hast du recht. Vielleicht von da ausgehend, weil ich glaube, tatsächlich in die Tiefe von diesen Themen zu gehen, dafür reicht die Zeit in diesem Podcast nicht. Darüber könnte man wahrscheinlich ganze Vorlesungsreihen machen. Vielleicht nochmal so ein bisschen auf die generelle Ebene. Wir hatten schon ein bisschen darüber geredet, was du dir für deine Themen im Kontext der EU wünschst. Wie sieht es denn aus in Deutschland? Und zwar sowohl in der politischen Arbeit, aber vielleicht auch in der Art und Weise, wie diese Themen wahrgenommen werden. Weil auch in Deutschland ist es ja so, dass wir ganz lange gar nicht so ausführlich über dieses Thema gesprochen haben, wie wir das jetzt in den letzten 2 Jahren tun. Und vielleicht gibt es da noch mal Dinge, wo du sagen würdest, das würde ich mir wünschen, dass wir dazu derart darüber zu reden kommen oder auch nicht.
Ja, also es ist natürlich so, dass wir als Deutsche eine andere Perspektive auf Verteidigung haben. Und ich glaube, ich würde das gerne so auf eine sehr hohe Metaebene ziehen. Wir haben in Deutschland das letzte Mal durch die Besetzung und den Krieg von Napoleon die Erfahrung gemacht, dass wir out of the blue angegriffen wurden. Das ist sehr lange her. Niemand kennt irgendjemand, der damals gelebt hat, oder jemanden, der jemanden kennt, der damals gelebt hat. Das ist wirklich aus unserem kollektiven Gedächtnis verschwunden. Es war im Gegenteil so, dass es von Deutschland aus mit den Einigungskriegen 70-71, mit dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg dreimal große Kriege in Europa gab, bei denen Deutsche die anderen mit Krieg überzogen haben, out of the blue. Ja? Und dadurch ergibt sich einfach eine ganz andere Haltung in den meisten anderen europäischen Ländern zu dem Thema Verteidigung. Die Haltung dort ist, Verteidigung heißt Verteidigung meiner individuellen und unserer kollektiven Würde. Das ist das, was die Menschen damit verbinden. Das ist mir letztes Jahr in Frankreich, als ich dort auf einem Besuch war, erstmal so richtig klar geworden, dass das ein tiefgehender Unterschied ist, welche emotionale Beziehung wir zu dem Thema Verteidigung haben. In Deutschland ist alles, was militärisch ist, für viele Menschen erstmal assoziiert mit Aggression. Das ist natürlich was ganz anderes. Und da braucht es, glaube ich, in der deutschen Debatte mehr Empathie und ein Bewusstsein dafür, dass wir als die ständigen Angreifer in Europa, wenn ich das mal so sagen darf, ein bisschen blind für die Opferperspektive sind. Ja? Die deutsche Erfahrung mit Krieg und Zerstörung ist geprägt durch die Gegenangriffe der Alliierten auf Nazi-Deutschland und dem Gefühl, das haben wir ja auch irgendwie so verdient, sage ich jetzt mal, ja, bisschen lapidar. So nach dem Motto, Deutschland hat ausgeteilt und dann kriegt man halt was zurück. Aber dass Staaten, und die Ukraine ist jetzt der letzte Fall davon, out of the blue, einfach so, ohne dass sie irgendwas gemacht haben, vom Nachbarland überfallen werden, das ist etwas, da fehlt uns manchmal die emotionale Perspektive drauf, weil das einfach nicht Teil unseres kollektiven Gedächtnisses ist, dass sowas passieren kann, weil wir immer diejenigen waren, die das gemacht haben oder unsere Vorfahren und nicht die, die das erleiden mussten. Und das würde ich mir einfach wünschen, dass wir da noch mal tiefer reingucken auch und uns fragen, wie das vielleicht auch unsere politischen Perspektiven auf Krieg und Frieden in den letzten Jahrzehnten geprägt hat. Ich würde mir deshalb auch einfach wünschen, dass wir ein bisschen selbstkritischer umgehen mit unserer Perspektive und empathischer auch darauf schauen, wie haben eigentlich andere das erlebt und wie erleben sie es auch zurzeit und was heißt das denn auch für unsere Position, wie wir uns da einbringen müssen.
Super, danke für die Perspektive. Ich glaube, es ist super hilfreich, da nochmal rauszuzoomen. Ich möchte vielleicht auch so ein bisschen dann nochmal weggehen von den konkreten Konflikten, die wir angesprochen haben. Was ist denn unabhängig davon, dass wir gerade diese konkreten Konflikte und Unterstützung oder Einwirkung oder auch Diplomatie, Diskussionen, nenne ich es jetzt einfach mal, haben? Was sind denn Themen, die dann vielleicht nicht so die Aufmerksamkeit kriegen, die aber immer noch da sind? Du hattest die Bundeswehr schon angesprochen. Was gibt es denn im Bereich sicherheitspolitische Themen noch für Diskussionen, die vielleicht gerade einfach nicht den Fokus bekommen, aber trotzdem noch da sind?
Was mich zurzeit sehr umtreibt, ist die Lage im Sahel tatsächlich. Da gab es ja in den letzten Jahren und jetzt auch in den letzten Monaten also immer mehr Regierungen, die weggeputscht sind, umgekippt worden sind, Instabilitäten erfahren haben. Russland drängt da sehr stark rein. Westliche Länder werden vor die Tür gesetzt. Dschihadisten gewinnen teilweise an Einfluss. Das ist wirklich eine sehr herausfordernde Lage. Und ich glaube, wenn wir nicht Russlands Krieg in der Ukraine so sehen würden und das jeden Tag so auf dem Schirm hätten, auch was jetzt in Gaza passiert, dann glaube ich, würden wir da viel mehr drüber sprechen, weil die sicherheitspolitischen Konsequenzen für uns schon enorm sind. Also wenn da weite Räume im Sahel von Dschihadisten von Dschihadisten, man muss es, glaube ich, nicht gendern, von Dschihadisten besetzt wird, dann ist das schon auch ein Problem für uns, weil so furchtbar weit weg ist das nicht. Und natürlich vor allem auch für die Leute vor Ort, ja. So, das ist so eine Sache, die mich wirklich umtreibt. Ich finde auch die Gemengelage im Nahen Osten jenseits von Israel und Palästina sehr herausfordernd. Die Einmischung Irans in Irak, da wird auch versucht, die Amerikaner so ein bisschen rauszudrängen. Das ist nicht gut. Also das könnte auch für uns in Europa nochmal sehr herausfordernd werden. Und das sind so die beiden Sachen, die noch am nächsten dran sind. Ja, da habe ich jetzt noch nicht von Taiwanstraße geredet und auch von anderen sicherheitspolitischen Bedrohungen, die mit dem Klimawandel zum Beispiel einhergehen und mit der Klimakrise einhergehen, noch gar nicht angesprochen. Also da gibt es schon noch ziemlich viel besorgniserregende Entwicklungen.
Danke für nochmal für das Schaffen von Aufmerksamkeit, auch für das nochmal. Vielleicht auch so ein bisschen als Abschlussfrage, wenn jetzt Menschen uns zuhören, die nicht gerade Friedens- und Konfliktforschung studiert haben, aber das Gefühl haben, sie würden sich mehr mit diesen Themen, sicherheitspolitischen Fragen, aber auch diesen Konflikten beschäftigen wollen und sich da einfach ja mehr reinarbeiten, reinlesen, je nachdem, was einem liegt, wollen. Was würdest du denen mitgeben wollen und gibt es vielleicht Dinge, wo man anfangen kann?
Ja, also was ich empfehlen kann, ist auf jeden Fall, also wenn man es auf Englisch lesen kann, Crisis Group. Die machen einmal im Jahr so einen kleinen Vorhersageversuch, wo sie, also das nennen sie, glaube ich, Watchlist. Da geht es um die Frage, was sind so die großen Trends in verschiedenen Regionen, welche Konfliktherde sind relevant, aber noch nicht in einer größeren Aufmerksamkeit vielleicht. Und ansonsten würde ich wirklich empfehlen, wenn man sich damit mehr beschäftigen will und nicht durchdrehen möchte, sich auf ein paar Dinge zu konzentrieren, auch beim Interesse. Weil sonst kann man auch den Sachen nicht gerecht werden und ist einfach irgendwann mental überlastet, wenn ich das mal so sagen darf, ja. Also das, diese Fülle an verschiedenen Konflikten und Herausforderungen kann ich und können andere, glaube ich, nur mental gut meistern, weil wir eine gewisse Routine damit haben, uns damit zu beschäftigen und das schon sehr lange machen. Wenn man jetzt aber neu einsteigt bei dem Thema, dann wird man einfach schnell feststellen, dass an sehr, sehr vielen Orten in der Welt sehr, sehr viel nicht gut läuft und Gewalt von vielen Akteuren immer noch als legitimes Mittel anerkannt wird und eingesetzt wird. Gerade als Frau kann das sehr belastend sein, weil Frauen häufig auch viel stärker von Gewaltkonflikten betroffen sind als Männer. Und da muss man sich ein bisschen fokussieren, damit man dann auch die Kraft hat, am Ball zu bleiben und das Interesse auch weiter fortzusetzen.
Danke auch für den wichtigen Hinweis, nochmal da ein bisschen auf sich selbst zu achten. Ich glaube, gerade in den Konflikten, die medial so gut dargestellt werden oder ausführlich dargestellt werden zumindest, ist das auch so schon schwierig. Vielleicht dann wirklich als letzte Frage, was ist denn was, abgesehen von der Routine, wo du sagen kannst, wenn man das Gefühl hat, einfach davon überfordert zu sein, was außer vielleicht überhaupt nicht mehr Nachrichten lesen, was vielleicht nicht die befriedigendste Antwort darauf ist, eine Möglichkeit sein kann, da so ein bisschen mit umzugehen zumindest.
Das Wichtigste ist, dass man nicht denken muss, weil Lagen schwierig sind, weil die Ukraine unter Druck ist, weil die Menschen in Israel Angst haben, weil die PalästinenserInnen leiden, darf ich jetzt keinen Spaß mehr am Leben haben, weil das ist ja genau das Ding. Diese Gewaltakteure, sei es jetzt Dschihadisten, sei es Putins Leute, das, was sie uns nehmen wollen, ist ja auch die Freude am Leben, ja? Und es ist auch ein Akt des Widerstandes gegen diese Gewaltkultur, dass man Freude hat am Leben und schöne Dinge macht und das genießt und das feiert und dann nicht sozusagen die Partyeinladung nicht mehr annimmt oder so, weil man denkt, das ist doch hier total oberflächlich, woanders auf der Welt passieren schlimme Dinge und ich gehe hier feiern. Doch, genau. Deswegen geh feiern, triff deine Freunde, mach schöne Sachen. Und verlier dich nicht darin, bleib im Kontakt mit dem Weltgeschehen, aber verlier dich auch nicht im Weltgeschehen. Du kannst dich ja gar nicht um die Verbesserung der Erde kümmern, wenn du nicht zwischendurch auch Kraft tankst und das Leben einfach genießt. Und es ist, glaube ich, total wichtig, dass man das macht. Also ich mache das auf jeden Fall so, anders geht es auch gar nicht. Und das ist auch zum Beispiel eine Sache, die im Judentum sehr weit verbreitet ist. Das Trauern ist sehr, sehr wichtig und das Feiern ist genauso wichtig, weil man muss das Leben feiern, ja.
Danke, ich glaube, das ist ein wunderschönes Schlusswort für diese Folge. Vielen Dank, dass du hier warst, dass du diese Fragen beantwortet hast, auch wenn man den Themen in der kurzen Zeit nicht gerecht werden kann.
Danke für die Einladung. Alles Gute. Bis bald.